Hey, das ist ganz schön schräg. Naja, es ist Querfunk.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Mittwoch, den 16. Oktober 2024. Steadfast Noon, so heißt ein Atomkriegsmanöver der NATO, und daran ist auch die Bundeswehr beteiligt mit ihrer Luftwaffe. Und gegen dieses Manöver regt sich natürlich auch großer Protest, zum Beispiel vor dem Fliegerhorst in Nörvenich. Was hinter diesem NATO-Manöver und auch der Demonstration steht, das hört ihr jetzt in einem Interview mit Martin Singe vom SprecherInnen-Team Atomwaffenfrei jetzt.
Die NATO führt alljährlich Mitte Oktober ein Atomkriegsmanöver durch. Bei diesem Manöver wird der Einsatz von Atomwaffen geübt, zusammen mit den USA und den sogenannten nuklearen Teilhabestaaten. Das sind Deutschland, Holland, Belgien und Italien. In diesen Staaten sind US-Atomwaffen stationiert, bei uns in Deutschland in Büchel in der Eifel, etwa 15 bis 20 Atombomben. Und bei dem Manöver wird geübt, wie diese Atombomben unter die Trägerflugzeuge, also bei uns sind das die Tornados, wie die anmontiert werden und dann in gegnerische Ziele gebracht werden. Das Manöver wird in diesem Jahr am 14. Oktober beginnen, also am Montag nach unserer Demonstration, und über dem britischen, dänischen und niederländischen Luftraum ausgeführt.
Die Nuklearwaffen sind ja momentan nicht in Büchel stationiert, sondern in Köpenick. Weshalb?
Büchel wird im Moment umgebaut, weil neue, zielgenauere Atombomben dort stationiert werden sollen und auch die Tornados durch die F-35-Flugzeuge abgelöst werden. Deshalb wird Büchel umgebaut und die Tornados, die Trägerflugzeuge, sind aktuell in Nörvenich stationiert. Deshalb demonstrieren wir in Nörvenich. Die Atombomben selbst sind nach wie vor in Büchel und es ist dort eine Notlandebahn und Startbahn in Betrieb, sodass im Ernstfall die Atombomben dort abgeholt werden könnten.
Es geht also um neue Atombomben und um neue Flugzeuge.
Ja, das kritisieren wir auch, dass die alten Atombomben durch neue, zielgenauere ersetzt werden sollen, was die Einsatzschwelle natürlich nach unten senkt. Und auch die neuen Flugzeuge, die F-35, die wir von den USA für 10 Milliarden Euro kaufen werden, sind einsatzfähiger als die alten Tornados und vor allem auf die neuen Atombomben abgestimmt.
Friedenstruppen demonstrieren ja am 12. Oktober, also am Samstag in Nörvenich. Was sind die Hauptpunkte des Protestes?
Ja, unsere Forderungen lauten natürlich, dass die Bundesregierung die Teilnahme der Bundeswehr an diesem Manöver absagen muss, weil jeder Atomwaffeneinsatz ist ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Und deshalb dürfen diese Einsätze auch nicht geübt werden. Wir fordern den Abzug der Atombomben aus Büchel, das Ende der nuklearen Teilhabe der Bundesrepublik und den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Den Vertrag haben bereits 73 Staaten ratifiziert und er wurde mit großer Mehrheit von der UN-Vollversammlung 2021 beschlossen. Und jetzt fordern wir eben, dass auch die Bundesrepublik diesem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt.
Was könnten die Gründe sein, diese nukleare Teilhabe?
Ja, angeblich soll uns die nukleare Teilhabe mit dem atomaren Schicksal der USA enger verbinden. Das heißt, dass die NATO insgesamt ein nukleares Bündnis ist, das auch bereit ist, Atomwaffen einzusetzen, soll dadurch zum Ausdruck kommen, dass auch in europäischen Staaten Atombomben stationiert sind. Das ist natürlich aus unserer Sicht politisch völlig unmöglich, weil die Atomkriegsschwelle immer niedriger ist, je näher die Atomwaffen an Russland, unserem potenziellen Gegner, gelagert sind. Und wir fordern ein atomwaffenfreies Europa, statt weiterhin auf nukleare Abschreckung zu setzen.
Es gibt ja nicht nur den Atomwaffenverbotsvertrag, es gibt ja auch den Atomwaffensperrvertrag. Dem ist ja Deutschland beigetreten.
Ja, Deutschland ist Mitglied beim Atomwaffensperrvertrag. Der regelt eigentlich auch, dass Nicht-Atomwaffenstaaten wie Deutschland keine direkte oder unmittelbare oder mittelbare Teilhabe an Atomwaffen haben darf. Aber in Büchel haben wir eine mittelbare Teilhabe und im Ernstfall eben den unmittelbaren Besitz von Atomwaffen. Das widerspricht dem Atomwaffensperrvertrag. Und deshalb haben die Staaten aus Unzufriedenheit mit dem Atomwaffensperrvertrag, der ja auch die Forderung enthält, dass die Nuklearwaffenstaaten ernsthaft um vollständige Abrüstung verhandeln müssen. Dies alles ist nicht erfüllt. Deshalb haben die Staaten dann den neuen Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht, der eindeutige Regelungen zum Verbot von Atomwaffen enthält.
Wie ist es denn juristisch definiert, auf der einen Seite den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen, auf der anderen Seite aber den Atomwaffenverbotsantrag nicht und gleichzeitig noch im Rahmen der nuklearen Teilhabe solchen Manövern teilzunehmen?
Also aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Juristen gegen den Atomkrieg, die IALANA ist eine Vereinigung von Juristen, die sagen eindeutig, dass die nukleare Teilhabe ein Verstoß auch gegen den Atomwaffensperrvertrag bedeutet. Aber die Bundesrepublik nimmt da eine andere Position ein und behauptet, es wäre kein Besitz von Atomwaffen, da der Schlüssel für die Auslösung der Atombomben bei den USA läge. Aber das ist insofern verlogen, weil halt die Bundeswehrpiloten die Tornados fliegen und sobald die abgehoben haben mit den Bomben, ist die Bundeswehr im Besitz von Atomwaffen. Aber da gibt es eben auch die Argumentation, die allerdings völkerrechtlich auch nicht haltbar ist, aber die Bundesregierung vertritt die, dass der Atomwaffensperrvertrag im Ernstfall sowieso nicht mehr gelte.
Aus welchen Gründen?
Ja, eben um dann selbst Atomwaffen einsetzen zu können. Das ist die Begründung der Bundesregierung.
Das klingt so ziemlich schwammig eigentlich.
Ja, natürlich. Das Völkerrecht ist sehr umstritten in diesen Fragen und man muss für das Völkerrecht auch kämpfen. Und das humanitäre Völkerrecht ist zum Beispiel durch den Internationalen Gerichtshof 1996 so ausgelegt worden, dass der Internationale Gerichtshof gesagt hat, jeder Atomwaffeneinsatz ist unvereinbar mit dem humanitären Völkerrecht, weil er undiskriminierend alles vernichtet, also Zivilisten, Kombattanten, Beteiligte, Unbeteiligte, weite Landstriche der betroffenen Gebiete verwüsten würde bis hin zur völligen Auslöschung der Zivilisation.
Wie ich schon angesprochen, Sie veranstalten eine Demonstration am Samstag in Norbenig. Gleichzeitig gibt es auch viele Demonstrationen und Kundgebungen deutschlandweit. Wenn jemand bei Ihnen teilnehmen will, wann soll er denn erscheinen?
Ja, es besteht die Möglichkeit, um 11.15 Uhr am Hauptbahnhof Düren mit einem Bus-Shuttle zum Aktionsort an dem Fliegerhorst gefahren zu werden. Also Treffpunkt ist 11.15 Uhr Bahnhof Düren oder 12 Uhr direkt am Fliegerhorst von Nörvenich. Und nähere Informationen gibt es auf atomwaffenfrei.de. atomwaffenfrei.de. Da ist der Aufruf insgesamt nachzulesen, alle Einzelheiten. Und dort werden wir auch die Redebeiträge einstellen für diejenigen, die nicht dabei sein können.
Querfunk Info. Querfunk Info am Mittwoch, den 16. Oktober. Das war ein Interview mit Martin Singe vom SprecherInnen-Team Atomwaffenfrei Jetzt. Es ging um das Atomkriegsmanöver der NATO und die Gegendemonstrationen dagegen. Weiter geht's jetzt mit einer neuen Ausgabe von Sona. Meldungen aus der Rhein-Neckar-Region und deren Umgebung. Das Ganze kommt vom Bermuda-Funk aus Mannheim.
Wie nah sich AfD und CDU inhaltlich sind, zeigte wieder die Gemeinderatssitzung in Mannheim am 1.10. Die Beschlussvorlage zur Förderung von Jugendeinrichtungen sollte mit einer Anpassung der Energiekostenzuschüsse für alle Mannheimer Jugendeinrichtungen mit Gebäuden über 200 Quadratmeter abgestimmt werden. AfD-Stadtrat Rüdiger Ernst erklärte, seine Fraktion würde dem Beschluss nur zustimmen, wenn das Jutz leer ausgehe. Eine Unterstützung einer, Zitat, linksextremen Gruppe sei für ihn ein falsches Signal. Was unmittelbar Unterstützung durch CDU-Fraktionsvorsitzenden Claudius Kranz erhielt. Kranz wies die AfD darauf hin, dass die Förderung aber schon beschlossen sei und es aktuell nur um eine Anpassung der gestiegenen Nebenkosten gehe. Diese könne man dem Jutz nicht verweigern, aber so, ergänzte Kranz, könnte die AfD bei den nächsten Etatberatungen einen Antrag auf Streichung stellen, über den der Gemeinderat dann beraten müsse. Der AfD-Abgeordnete Rüdiger Ernst bedankte sich daraufhin beim CDU-Abgeordneten Kranz und auch Oberbürgermeister Specht, CDU, stimmte dem harmonischen Plausch zu, dass dies der korrekte Weg sei. Auf Nachfrage des Mannheimer Morgen stellte Kranz klar, dass die CDU einen solchen AfD-Antrag nicht zustimmen, sondern einen eigenen stellen würde. Dem solle aber ein Gespräch vorausgehen, anders als 2017, als die CDU schon einmal versuchte, die Unterstützung für das Jutz zu streichen. Damals wurde der Antrag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Inzwischen haben sich die Machtverhältnisse im Gemeinderat aber geändert und rein rechnerisch könnte dieser diesmal eine Mehrheit finden. Das Jutz kritisiert die fehlende Abgrenzung der CDU zur AfD und die wiederholten Angriffe auf das Zentrum. Man zeigt sich erschrocken, wie schnell Kranz öffentlich mit der AfD kooperiere und sieht dies als Werteverlust der CDU. Zudem bemängelt das Jutz, dass Kranz wenig über die Jugendarbeit im Zentrum wisse und diese falsch darstelle. Besonders ärgerlich sei, dass Kranz die Streichung von Fördermitteln ins Gespräch bringe, ohne vorher den Dialog gesucht zu haben. Das Jutz bleibt optimistisch, genügend Unterstützung im Gemeinderat zu finden und hofft auf Solidarität aus der Mannheimer Zivilgesellschaft wie schon 2017. Das Jutz besteht bereits seit 1973 und hat sich innerhalb dieser über 50 Jahre als wichtiges politisches und kulturelles Zentrum in Mannheim etabliert. Dass sich zum Beispiel mit kostenlosen Sprachkursen und Jugendcafé um soziale Integration von Jugendlichen und Geflüchteten in Mannheim kümmert. Eine Verkehrsberuhigung der Kunststraße, das ein Anliegen der Anwohner war, wurde durch den Stadtraumservice bei der Sanierung des Fußgängerüberwegs in der Kunststraße umgesetzt. Das meldete das Amtsblatt der Stadt Mannheim von Donnerstag, dem 3. Oktober. Eigentlich wurde von AnwohnerInnen gefordert, die Kunststraße in eine Fußgängerzone umzuwandeln. Umgesetzt wurde ein Plateau, das den Verkehr verlangsamen soll. Ein Plateau, das bei zu schnellem Anfahren laute zusätzliche Geräusche verursacht, statt einer zusätzlichen Fußgängerzone. Damit folgte die Stadt weitestgehend Forderungen der IHK und CDU. Doch die IHK Rhein-Neckar und die CDU Mannheim stellen weitere Forderungen. Einschränkung des Versammlungsrechts sollen Demonstrationen und Kundgebungen in der Mannheimer Innenstadt verringern. Dadurch soll die Mannheimer Innenstadt besser erreichbar sein und die Besucher können sich mehr auf den Konsum konzentrieren. Dass für viele Stadtbewohner ein vitales Interesse besteht, sich politisch zu engagieren, bleibt dabei außen vor. Getreu dem Motto »Drive ist auch nicht besser« treibt die Stadt Ludwigshafen den Bau der Helmut-Kohl-Allee voran. Eine achtspurige Straße soll die vierspurige Hochstraße Nord ersetzen. Mit einer Verdopplung der Anzahl der Fahrzeugspuren wird der klimaschädliche Individualverkehr weiter vorangetrieben und Klimaschutzmaßnahmen ad absurdum geführt. Begründet wird dies mit Verkehrsprognosen aus Zählungen von 2008 bis 2013. Daraus wird mit einem Anstieg des Verkehrs um 4% bis 2030 geschlossen. Laut der Bürgerinitiative Lebenswertes Ludwigshafen ist diese Studie jedoch veraltet, da sie aktuelle Entwicklung nicht beinhalte und der Verkehr sich seither verringert habe. Homeoffice und flexiblere Arbeitszeiten senken den Pendelverkehr. Das 2023 gestartete Deutschlandticket verlagert Verkehr auf die Schiene und stärkt den ÖPVN. Die BASF entlastet seit 2022 den Verkehr in Ludwigshafen durch neue Maßnahmen. 2018 wurde das BASF-Werk an das S-Bahn-Netz angeschlossen, was Pendler zum Umstieg von Kfz auf die Bahn motiviert hat. Eine aktuelle Studie prognostiziert daher einen um 7% sinkenden Pkw-Verkehr bis 2051. Augenscheinlich kann man dies auch beobachten, dass trotz Abrisses der Hochstraße Süd das Verkehrschaos in Ludwigshafen bisher ausgeblieben ist. Beim Bau der neuen Kita in Wattenheim soll die jüdische Geschichte der Gemeinde berücksichtigt werden. Matthias Hemmer vom Archivteam Anton Meißner regte dies an. Hinter der Wattenheimer Grundschule, wo die Kita entstehen soll, stand früher eine Synagoge. Hemmer schlug vor, die israelische Kultusgemeinde um ihre Meinung zu bitten. Zudem wünschte er, dass das neue Gebäude von der Straße aus sichtbar ist. Bürgermeister Carsten Brauer befürwortet die Einbeziehung der jüdischen Gemeinde. SPD-Mann Hartmut Armbrust warnte davor, sich von außen zu sehr beeinflussen zu lassen und lehnt damit eine Einbeziehung der israelischen Kulturgemeinde ab. Der Ortsgemeinderat jedoch unterstützt Hemmers Vorschlag. Drei Wochen nachdem die Leiche einer 36 Jahre alten Joggerin mit mehreren Stichverletzungen auf einem Waldweg in Lampertheim entdeckt worden war, kursieren viele Gerüchte. In sogenannten sozialen Medien schlagen Verdächtigungen und Verschwörungsmythen hohe Wellen. Da der Wald früher militärisch genutzt wurde, wird neben den üblichen xenophoben Verdächtigungen sogar von in- und ausländischen Geheimdiensten mythologisiert. Allein auf der Plattform Hobby-Ermittlerteam sind aktuell 245 Posts auf 12 Seiten aufgelaufen. Auch persönlich sind die Angehörigen wohl mit Spekulationen konfrontiert worden, weshalb sie von Beamten, die im Opferschutz geschult sind, betreut werden. Barbara Bierach und Edith Stier-Thompson von der Opferschutzorganisation Weißer Ring Südhessen raten den Angehörigen daher, Abstand von sozialen Medien zu halten. Auch die Ermittlungen der Polizei können durch Spekulationen behindert werden, weil sie zum Beispiel Zeugen in ihrer Aussage beeinflussen könnten, warnt die Polizei. Der US-amerikanische Pharmakonzern Eli Lilly könnte eine Milliardeninvestition im pfälzischen Alzey genutzt haben, um eine Gesetzesänderung zu forcieren. Darauf deuten Recherchen von WDR, NDR, der Süddeutschen Zeitung, SZ und dem Rechercheteam Investigate Europe hin. Konkret geht es um die Preisregulierung für Arzneimittel. Die bisherige Gesetzeslage erlaubte es dem Hersteller für ein neues Medikament, ein Jahr lang den Preis selbst zu bestimmen. Danach bewertet ein Gremium aus Vertretern von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken den Wert des neuen Medikaments. Wird dabei kein belegbarer Zusatznutzen gegenüber anderen Medikamenten festgestellt, muss der Hersteller einen Rabatt gewähren. Der Rabattpreis ist bisher öffentlich einsehbar und wird von anderen Ländern zur Preisverhandlung genutzt. Zitat: In den meisten Staaten der EU werden getroffene Rabattverhandlungen vertraulich behandelt, erklärt Lilly auf Anfrage. Das sollte unserer Meinung nach auch für Deutschland gelten. Zitat Ende. Nach Unterlagen, die WDR, NDR, SZ und Investigate Europe mithilfe des Informationsfreiheitsgesetzes erstritten haben, könnte das Unternehmen seine milliardenschwere Investition genutzt haben, um die gewünschten Geheimpreise in einem neuen Gesetz durchzusetzen. So notierte der Leiter für Arzneimittel im Gesundheitsministerium nach einem Treffen mit Lilly-Firmenvertretern am 30. August 2023, dass Lilly eine Investition im niedrigen einstelligen Milliardenbetrag in Rheinland-Pfalz plane. Zitat: Eli Lilly knüpft seine Investitionsentscheidung an die Zusage der Bundesregierung, vertrauliche Rabatte bei innovativen Arzneimitteln zu ermöglichen. Zitat Ende. Bereits im Vorfeld dieses Treffens gab es Telefonate und mögliche Ansprachen zwischen Eli Lilly und dem Kanzleramt. So hat der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Jörg Kukies, Anfang 23 insgesamt dreimal mit dem Chef von Eli Lilly, David Ricks, über die Pharmapolitik und die Einführung geheimer Arzneimittelpreise in Deutschland gesprochen. Am 16. Februar griff Kanzler Scholz sogar selbst zum Hörer und telefonierte mit dem Chef von Eli Lilly. In einem weiteren Aktenvermerk aus dem Ministerium zwei Monate später heißt es ebenfalls, Zitat: Befürworter einer solchen Regelung ist insbesondere die Firma Lilly, die ihre Investitionsentscheidung in Alzey an einen in Aussicht gestellten vertraulichen Erstattungsbetrag geknüpft hat. Zitat Ende. An anderer Stelle heißt es, Zitat, dem CEO von Eli Lilly kann mitgeteilt werden, dass das Bundesministerium für Gesundheit dem Wunsch von Eli Lilly nachkommt. Zitat Ende. Der US-Pharmakonzern äußerte sich gegenüber der Investigativmedien, dass sie die Bundesregierung nicht unter Druck gesetzt hätte. Zitat, unser Unternehmen hat zu keiner Zeit die Investitionsentscheidung in Rheinland-Pfalz an eine derartige Zusage von Seiten der Bundesregierung geknüpft. Zitat Ende. Eli Lilly sei lediglich, Zitat, im Zuge des Bekanntwerdens, Zitat Ende, der Eckpunkte des Medizinforschungsgesetzes, Zitat, darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Gesundheitsministerium die Einführung von vertraulichen Erstattungsbeträgen positiv geprüft, Zitat, habe. Eine Entscheidung in Alzey, ein Werk zu erstellen, sei bereits zuvor getroffen und veröffentlicht worden. Das Gesundheitsministerium selbst äußerte sich auf Anfrage nicht konkret zu den Zitaten aus den Akten. Inzwischen ist das neue Medizinforschungsgesetz vom Bundestag und Bundesrat gebilligt worden und damit sind auch die Geheimpreise nach Verkündung des Gesetzes Alltag. Krankenkassen befürchten dadurch drastische Kostensteigerungen und machen folgende Rechnung auf. Wenn nur für 10% aller neuen Medikamente der Preis geheim bleiben soll, wären bereits im ersten Jahr Mehrkosten von bis zu 840 Millionen Euro denkbar, so der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV. Hochgerechnet könnte sich innerhalb einer Dekade, Zitat, 8 Milliarden Euro an zusätzlichen Jahreskosten aufbauen. Dies teilt der GVK-Arzneimittelvorstand Stefanie Stoff-Arnies mit. Das BMG hält dem entgegen, Zitat. Die von der GKV befürchteten massiven Mehrkosten durch die Regelung basiert auf unsicheren Annahmen. Zitat Ende.
Querfunk Info. Querfunk Info am Mittwoch, den 16.10. Zuletzt hörten wir Sonar, Nachrichten aus der Rhein-Neckar-Region, das Ganze übernommen vom Freien Radio Bermuda-Funk aus Mannheim. Und unser letzter Beitrag in der heutigen Sendung ist Onda, das Magazin mit News aus Latein und Mittelamerika in der 601. Ausgabe.
Que Onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum. In diesem Sinne, hallo und willkommen zum Onda Info 601.
Nach einer Nachricht aus El Salvador über aktuelle Repressalien gegen die Anti-Bergbau-Bewegung geht es nach Ecuador. Die IKEA-Freiwillige Fenya berichtet über ihre Erfahrungen in dem von Dürre und Energieknappheit geplagten Land.
Mitte September veranstalteten die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko und die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eine Fachtagung zum Thema Menschenrechte in Mexiko. Die Rolle der Zivilgesellschaft und internationale Verantwortung. Fabian Werfel hat sich dort einmal umgehört.
Der Zugang zu Abtreibung ist auch für Frauen in der EU ein Problem, insbesondere für MigrantInnen, Menschen ohne Papiere oder mit wenig Geld. Onda wollte vor allem auch von lateinamerikanischen Frauen wissen, welche Erfahrungen sie in Europa gemacht haben.
Darius und Markus haben diese Sendung gestaltet.
Und wir wünschen eine interessante halbe Stunde.
Onda Noticias.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Präsident Nayib Bukele baue El Salvador seit seinem Amtsantritt 2019 zu einer Diktatur um, warnen KritikerInnen seit Jahren. Dazu gehöre auch die Justiz, die Bukele mit genehmen Staatsanwaltschaften und Richterkollegien besetzt habe. Derzeit stehen in Sesuntepeque im Department Cabañas im Norden El Salvadors 5 Umweltaktivisten vor Gericht wegen der angeblichen Ermordung einer Armeeinformantin im Jahr 1989 während des salvadoranischen Bürgerkrieges. Die 5 waren bereits im Januar 2023 verhaftet worden. Die Vorbereitung des Prozesses erfolgte unter fast völliger Geheimhaltung. Die Staatsanwaltschaft scheint sich auf die Aussage einer einzelnen Person zu stützen. Vor allem aber standen die fünf an der Spitze eines 13-jährigen Kampfes, der am Ende ein historisches Verbot des Metallbergbaus in El Salvador durchsetzte. Die lokale ADES, das sind Fördervereine für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, erinnerte am 14. Oktober in einem offenen Brief daran, dass die Aktivisten um Geschäftsführer Antonio Pacheco verhaftet wurden, als sie die mögliche Aufhebung des Verbots anprangerten. Weiter konstatierte ADES in ihrem Brief, das Fehlen von Beweisen und die Rolle unserer Führer im Widerstand gegen den Extraktivismus deuten darauf hin, dass es sich um eine Manipulation des Strafrechtssystems zur Verfolgung von Umweltaktivismus handelt. Internationale Rechtsexperten haben argumentiert, dass die Verhaftungen der fünf Aktivisten und ehemaligen FMLN-Kämpfer gegen El Salvadors nationales Versöhnungsgesetz verstoßen, das zusammen mit den Friedensabkommen von 1992 den 13-jährigen Bürgerkrieg zwischen rechter Militärdiktatur und linker Guerilla beendete. Die fünf Anführer, die alle über 60 Jahre alt sind und an chronischen Krankheiten leiden, verbrachten 9 Monate in überfüllten Zellen ohne Zugang zu Anwälten, Familienangehörigen oder medizinischer Versorgung. Sie müssen nun mit lebenslanger Haft rechnen. Anwälte und Menschenrechtsaktivistinnen warnen, eine Verurteilung wäre ein Todesurteil. Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die EU schickten Vertreter zu den Vorverhandlungen, was als Zeichen der Unterstützung für die Aktivisten gewertet wurde. Und die UN-Sonderberichterstatterin für MenschenrechtsverteidigerInnen hat ebenfalls angekündigt, das Verfahren genau zu beobachten.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Fenya verbringt als Freiwillige für das Austauschprogramm IKIA ein Jahr in Ecuador. Doch ihr Aufenthalt wird überschattet von einer schweren Dürre, von Energieknappheit und Ausnahmezustand. Aus Ecuador berichtet Fenya uns von ihren Eindrücken.
Ich habe mir noch nie so sehr den Regen gewünscht. Meine Lippen brennen und sind trocken. Meine Hände sind so ausgetrocknet, dass sie bald vielleicht wieder aufreißen. Wie eigentlich nur im Winter in Deutschland, sonst durch die Kälte. Meine Nase tut weh, weil sie so ausgetrocknet ist, weil die Luft so trocken ist, weil es nicht regnet. Es ist trocken, es brennt. Wenn ich mit dem Bus fahre und rausgucke, sehe ich es irgendwo brennen. Wenn ich spazieren gehe, sehe ich es irgendwo brennen. Quito brennt. Es ist so trocken hier, wie es seit langem, langem nicht gewesen ist. Die heftigste Dürre seit über 60 Jahren. In Cuenca an den Flüssen konnte man eigentlich immer baden. Als ich vor 3 Wochen in Cuenca war, waren die Flüsse aber eher ein kleines Bächlein, das jetzt komplett ausgetrocknet ist. Leider ist das nicht nur in Ecuador so. Ganz Südamerika ist trocken und brennt. Der Amazonas brennt. Brasilien verzeichnet die heftigste Dürre seit Beginn der Aufzeichnung. Und man hört von überall, wo jetzt noch ein Fluss ausgetrocknet ist, wo es jetzt auch noch brennt. Mir macht das Angst. Weil es ist das eine, das in den Nachrichten zu sehen und was anderes, das so nah mitzubekommen. Ich mache mir Sorgen. Aber wer macht das nicht? Eine Freundin sagte vorhin, wie sollen wir noch mehr Sommer durchmachen? 5 Sommer? 8 Sommer? Das geht doch nicht mehr weiter, da ist irgendwann nichts mehr. Es gibt hier in Ecuador viel zu viele Eukalyptusbäume. Denn sie wachsen schnell, sind unkompliziert, aber dafür brennen sie auch besonders schnell und gut. Eigentlich ist gerade Regenzeit. Dieses eigentlich höre ich echt oft. Ich habe den Eindruck, hier ist das ganze Wetter durcheinander, obwohl ich nicht mehr weiß, wie es vorher war. Dabei dachte ich immer, auf 2500 Metern ist das Wetter gemäßigt. Wo ich die Krise im Alltag aber am meisten spüre, ist beim Strom. Oder besser, wenn er nicht da ist. Ecuador wird von Wasserstrom versorgt, doch es gibt im Prinzip nur einen großen Staudamm, der Ecuador mit 60% des Stroms versorgt. Also kein Regen, kein Strom. Der Wasserstand in dem Staudamm ist jetzt auf einem Minimum und läuft mit geringster Leistung. Der Strom fehlt in ganz Ecuador. Deshalb muss gespart werden. Wahrscheinlich bis Dezember oder vielleicht auch länger. Wenn der Wasserstand in dem Wasserwerk nicht bald wieder normal ist, heißt, wenn es nicht bald regnet, dann wird es noch mehr Kürzungen oder Notmaßnahmen geben. Regnen, das tut es vielleicht wieder erst ab Dezember. Abends sitzen wir im Kerzenlicht. Marisol, meine Gastmutter, fängt jetzt schon an, so gut wie möglich Wasser zu sparen und aufzufangen. Der Gedanke daran, dass es irgendwann kein Wasser mehr geben könnte, macht mir Angst. Jeden Tag gibt es von 10 bis 15 Uhr und 19 Uhr bis 24 Uhr keinen Strom. Das sind 10 Stunden täglich. In jedem Sektor in Ecuador sind die Stromausfallzeiten anders. Ich muss aufpassen, nach 19 Uhr nicht mehr draußen zu sein, weil wenn alles dunkel ist, ist es gefährlich. Internet gibt es auch nicht. Das Sozialleben ist sehr eingeschränkt und das Essen im Kühlschrank wird schnell schlecht. Ich bin viel zu Hause, im Dunkeln, und das Brot, was ich mir sonst immer zum Einfrieren backe, werde ich auch erstmal nicht mehr machen. Zum Glück haben wir einen Gasherd. Ich habe es vorher schon vermisst, mich abends mit Leuten zu treffen und einfach entspannt draußen zu sein. Aber jetzt, wo ich abends so gar nicht mehr raus kann, fühlt sich das nochmal schwerer an. Alles ist dunkel und gemütlich Fernsehen geht auch nicht. Wobei ich sagen muss, dass das Kerzenlicht auch sehr gemütlich sein kann. Ich merke richtig, wie abhängig man eigentlich vom Strom, einfach vom Licht ist. Oder man könnte auch sagen, vom Regen. Es ist krass, den Klimawandel so nah an meinem Alltag zu spüren und zu wissen, dass es ja auch nicht besser wird. Das macht mir Angst. Und ich mache mir Sorgen um die Situation Ecuadors. Ecuador ist ein so schönes und reiches Land. Aber die wirtschaftliche Situation ist ohnehin schon schlecht. Und die Dürre und der Stromausfall werden das nicht besser machen.
Menschenrechte in Mexiko. Die Rolle der Zivilgesellschaft und internationale Verantwortung. Unter diesem Titel veranstalteten die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko und die Heinrich-Böll-Stiftung Mitte September eine zweitägige Fachtagung.
Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Mexiko-Tagung, um eine Plattform zu schaffen, auf der wir uns austauschen, voneinander lernen und vor allem über konkrete Maßnahmen sprechen können, um die Menschenrechte in Mexiko zu stärken.
So begrüßte uns die Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, Imme Scholz.
Jährlich hören wir von tausenden Verschwundenen, von Morden an JournalistInnen und AktivistInnen. Deshalb zeigen wir hier auch die Fotos der 43 jungen Männer, die vor 10 Jahren in Ayotzinapa verschwunden sind.
Was in Ayotzinapa passierte, fasst die Doku Tödliche Exporte 2 von Daniel Harrich 2020 folgendermaßen zusammen.
Etwa 50 Studierende besetzen öffentliche Busse, um damit von einer Demonstration zurück in ihr Lehramtsseminar zu fahren. Polizisten stoppen den Bus, eröffnen das Feuer auf die unbewaffneten jungen Menschen. 6 Studenten werden erschossen, 2 schwer verletzt. 43 Studenten, alle zwischen 18 und 23 Jahre alt, entführt. Sie sind bis heute verschwunden.
Der Fall schlug weltweit große Wellen. In Deutschland nicht zuletzt deshalb, weil die an dem Verbrechen beteiligten mexikanischen Polizisten deutsche Waffen verwendeten.
Sie schossen auch mit Kriegswaffen aus Deutschland, Sturmgewehre des Typs G36 der Firma Heckler & Koch. Dabei hatte die Bundesregierung nicht genehmigt, sie hierhin zu liefern.
Deutsche Rüstungsunternehmen beliefern Mexiko zwar schon seit vielen Jahrzehnten mit Kriegsgerät, diese Gewehre aber waren illegal exportiert worden. Heckler & Koch und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hatten gemeinsame Sache gemacht, um die deutsche Rüstungsexportkontrolle zu täuschen.
Am 26. September 2024 wird sich das Verschwinden der 43 Studenten aus Ayotzinapa zum 10. Mal jähren, ohne dass ihr Verbleib und der Hergang der Ereignisse sowie alle Verantwortlichen dieses schweren Menschenrechtsverbrechens vollständig bekannt sind.
So Françoise Greve vom Netzwerk Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko. Als verschwunden gelten in Mexiko aktuell mehr als 100.000 Menschen. Nicht nur, was die 43 Studenten betrifft, gilt.
Die Diffamierung von Angehörigen und unterstützenden Menschenrechtsorganisationen sowie internationalen Gremien und die Vertuschung und Verweigerung von Informationen durch staatliche Sicherheitskräfte sind in diesem 10. Jahr besonders eklatant geworden.
Die wiedergewählte Regierungspartei Morena versteht sich selbst zwar als fortschrittlich, verweigert sich aber der Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen, bedrängt und diffamiert MenschenrechtsverteidigerInnen regelmäßig öffentlich.
Für die neue Präsidentin Claudia Sheinbaum ist diese Situation eine enorme Herausforderung. Und ich hoffe, dass sie, anders als ihr Vorgänger, erkennt, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen wichtige Partner sind.
Am 1. Oktober begann die Amtszeit der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Akteure der mexikanischen Zivilgesellschaft werden abermals den Dialog suchen.
Menschenrechtsorganisationen dürfen nicht das Ziel staatlicher Repression sein. Sie sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.
Zu diesem Thema besuche ich am zweiten Tag der Mexiko-Tagung die Gesprächsrunde um Dr. Carlos Ogas.
Wir machen uns nicht allzu große Hoffnungen. Lieber geben wir Acht darauf, gut für uns selbst zu sorgen. Denn in Wirklichkeit ist uns klar, dass wir leider auch von der kommenden Legislaturperiode keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten haben.
Er arbeitet im Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas, kurz Freiba, in San Cristóbal, der Hauptstadt des südlichsten Bundesstaats Mexikos, Chiapas.
Systematisch erwähnte Präsident Andrés Manuel López Obrador Freiba in seinen morgendlichen Ansprachen seit Januar 2024.
Das Menschenrechtszentrum dokumentiert seit 35 Jahren Gewalt, Vertreibungen und Massaker, in die eben auch das mexikanische Militär immer wieder verwickelt ist. Der damalige Präsident Mexikos aber stellte sich hinter die Soldaten und griff stattdessen Freiba verbal an.
Difamaciones, señalamientos, algunos vinculados a la narrativa.
Diffamierungen, Anschuldigungen. Zum Beispiel mit dem Narrativ, wir seien konservative Fortschrittsfeinde. Oder wir würden lügen, was die Zahlen angeht, die wir veröffentlichen.
Solche Anschuldigungen gefährden MenschenrechtsverteidigerInnen und erschweren ihre Arbeit sehr. Von offizieller Seite haben sie weder Schutz noch Anerkennung zu erwarten. Grünes Licht für kriminelle Banden und skrupellose Unternehmen.
Es wird noch komplizierter, wenn wir bedenken, dass es keine trennende Linie gibt zwischen Kriminalität, Regierung und Unternehmen.
Ich selbst ging vor 4 Jahren nach Chiapas, um von Freiba auf eine 2-wöchige Menschenrechtsbeobachtung vermittelt zu werden. Das Programm nennt sich Brigada Civilis de Observación, kurz BRICO, zu Deutsch Zivile Beobachtungsbrigaden. Gemeinsam mit einem belgischen und 2 spanischen BeobachterInnen war ich 2020 in Chicomocelo, nahe der Grenze zu Guatemala. In 2 Schichten dokumentierten wir morgens und nachmittags Militärbewegungen und zeigten zugleich den Soldaten durch unsere Präsenz, dass eine internationale Öffentlichkeit besteht. Die Beobachtung wirkt im besten Fall vorbeugend, sodass es gar nicht erst zu Gewalt kommt. Die Soldaten fuhren täglich vor in einem großen Bus von Mercedes-Benz. Sie trugen Gewehre, die ich beim ersten Blick als das markante G36 von Heckler & Koch erkannt haben wollte, bloß das Firmenlogo fehlte. Und erst nach ein paar weiteren Recherchen stellte ich fest, dass das mexikanische Militär mittlerweile selbst massenhaft Klone des G36 herstellt. Das sogenannte FX-05. Offensichtlich ein weiterer Trick zur Umgehung von Rüstungsexportkontrollen. Nach den Beobachtungsschichten gingen wir spazieren oder einkaufen im Markt. Wir badeten im Fluss, kochten zusammen, lernten einander kennen, tauschten uns aus und hatten eine gute Zeit. Damals blieb alles friedlich. Ich frage also Dr. Ogas nach der aktuellen Lage in Chicomocelo.
In Chicomocelo, lamentablemente tuvimos que
Leider mussten wir 2021 die Beobachtungen in Chicomocelo beenden. Wir haben die Lage neu bewertet, denn offensichtlich war das organisierte Verbrechen dabei, sich breit zu machen. Also haben wir gemeinsam mit den Leuten vor Ort entschieden, das Beobachtungscamp zu schließen.
Was er jetzt erzählt, ist schwer zu ertragen. Vor einem Monat erst kommt es in Chicomocelo zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen Kartellen. 6.000 Menschen fliehen aus ihren Gemeinden. Die giftigen Baritminen sind wieder geöffnet, gegen deren Betrieb die Gemeinde vor Ort so engagiert war. Ich melde mich per WhatsApp bei denjenigen, die ich dort kennengelernt habe. Es geht ihnen soweit gut, aber was sie erlebt haben, ist für mich unbeschreiblich. Und die Situation bleibt sehr angespannt. Nach der Gesprächsrunde treffe ich Leute von Carea e.V., der Organisation, die mich damals vor meiner Abreise noch in Deutschland in zwei tollen Seminaren auf die Beobachtung vorbereitet hatte. Angesichts der Nachrichten aus Chicomucelo ist die Stimmung gedämpft. Ich vereinbare noch ein kurzes abschließendes Interview mit Anne Haas von Carea, die ich noch aus Mexiko von Freibar kenne.
Mein Name ist Anne Haas, ich bin von der Organisation Carea. Wir arbeiten zusammen mit dem mexikanischen Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas. Das wiederum ist in Chiapas in Mexiko und die haben ein Projekt der internationalen Menschenrechtsbeobachtung. Das ist ein Projekt, bei dem internationale und auch mexikanische Freiwillige für 2 Wochen in verschiedene, meist indigene Gemeinden reisen und dort die Situation beobachten und dokumentieren. Wer daran teilnehmen will, kann das gerne machen. Wir haben die nächsten Vorbereitungsseminare jetzt Anfang November, zum Teil online, zum Teil in Kassel. Meldet euch gerne an. Unsere Internetseite ist www.carea-menschenrechte.de.
Bei Carea, carea-menschenrechte.de, erfährst du alles über die internationale Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas. Es lohnt sich. Rosa Rodriguez von Freibar lädt euch ausdrücklich und ganz herzlich ein.
Wir suchen solidarische Menschen, die sich mit ihrer Zeit, Kraft und Gesellschaft einbringen möchten, um in Austausch zu treten mit indigenen Gemeinden, deren Menschenrechte bedroht sind.
Seit März 2024 ist das Recht auf Abtreibung in der französischen Verfassung verankert. Im April 2024 forderten Abgeordnete des EU-Parlaments, das Recht auf Abtreibung in der Grundrechtecharta zu verankern. Allerdings stehen die Chancen dafür schlecht, denn dem müssten alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. In den Ländern Europas gibt es erhebliche Unterschiede. Polen und Malta beschränken den Zugang massiv und insbesondere für MigrantInnen, Menschen ohne Papiere, aber auch Menschen mit wenig Geld, ist der Zugang zur Abtreibung überall in der EU ein Problem. Onda sprach mit verschiedenen Frauen und AktivistInnen in Slowenien, in Österreich, in Madrid und auch in Deutschland. Wir wollten vor allem auch von lateinamerikanischen Frauen wissen, welche Erfahrungen sie in Europa gemacht haben.
Las que decidamos por nosotras.
Por nosotras.
Ruega porque el poder judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión.
Misógina opresión.
Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre.
Nuestro vientre.
No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos.
Nuestros derechos.
Das erste Land, welches das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert hat, ist Frankreich allerdings nicht. Denn in der kurzen Phase der Republik in Katalonien zwischen 1936 und 1939 wurde das Recht auf Abtreibung ebenso garantiert wie später in Ex-Jugoslawien. Hier war das Menschenrecht, frei über die Geburt von Kindern zu entscheiden, fest in der Verfassung verankert. Slowenien blieb auch nach dem Zerfall Jugoslawiens bei der liberalen Regelung. Christina von My Voice, My Choice, Slowenien berichtet.
We are among the countries with the best legislation when it comes to abortion for two main reasons.
Wir gehören zu den Ländern mit der besten Gesetzgebung, wenn es um die Abtreibung geht. Hauptsächlich deshalb, weil das Recht auf Abtreibung ein verfassungsmäßiges Recht ist. Was bedeutet, dass der Staat nicht nur die Verpflichtung hat, das Recht auf Abtreibung zu schützen, sondern auch aktive Schritte unternehmen muss, die Abtreibung auch in der Praxis zugänglich zu machen. Das heißt, dass die Abtreibung zugänglich und kostenlos ist.
Which means that abortion is accessible, free of charge and easily attainable.
Reproduktive Gerechtigkeit. Reproductive Justice.
Justicia reproductiva.
Justice reproduktiv.
Justiça reproductiva.
My body, my choice.
Feministische Kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit weltweit.
Pro-Choice ist eine weltweite soziale Bewegung mit Ursprung in den USA. Stefanie arbeitet bei Pro-Choice Austria, eine kleine ehrenamtlich arbeitende Gruppe, die sich für den sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen einsetzt. Mit Interviews über Social Media, Workshops und Diskussionen machen sie auf die Situation in Europa aufmerksam und treten insbesondere in Wien und ganz Österreich mit PolitikerInnen in Kontakt. Ihre Forderung? Das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gesetzlich zu verankern.
Also der Schwangerschaftsabbruch ist bis heute ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, über das niemand spricht. Und ich glaube, das hatte damals angefangen mit einigen politischen Entscheidungen in Polen, die eben die Schwangerschaft, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen mehr und mehr erschwerten. Und dann vor allen Dingen auch durch die Entscheidung in den Vereinigten Staaten, als dieses Grundsatzurteil Roe versus Wade gekippt wurde. Das hat schon nochmal dazu geführt, dass hier auch nochmal eine ganz neue Debatte geführt wurde.
Im Juni 2022 wurde in den USA das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt und somit das Grundsatzurteil von 1973. Damals im Roe versus Wade-Urteil wurde einer Frau unter dem Pseudonym Roe Recht gegeben, die erfolgreich den texanischen Staat verklagt hatte. Demnach verletzte ein texanisches Strafgesetz zum Schwangerschaftsabbruch das verfassungsmäßige Recht einer Frau, über Abbruch oder Fortführung ihrer Schwangerschaft selbst zu entscheiden. Seit der oberste Gerichtshof Roe versus Wade einkassiert hat, ist die Situation schwieriger geworden, erläutert Stefanie. Übrigens nicht nur in den USA.
Also wir haben nach wie vor die Gesetzgebung von vor 50 Jahren und wir haben nach wie vor einen sehr schlechten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und es sind nach wie vor horrende Kosten, die privat zu bezahlen sind. Die Stimmung könnte man so bezeichnen, dass die Aktivistinnen, die für einen freien Zugang sind, sich wie im Kampf gegen Windmühlen fühlen, weil dieser Kampf eben seit Jahrzehnten geführt wird und es sich aber auf rechtlicher Ebene nichts tut.
Lucia ist Teil des spanischen Kollektivs Aborto Antirracista. Antirassistische Abtreibung, was Frauen, insbesondere Migrantinnen, bei Abtreibungen unterstützt.
Ich bin Lucia und komme aus Kolumbien. Wir machen Lobbyarbeit, vor allem in Madrid. Und wir begleiten Abtreibungen. Unser Hauptziel ist, die Autonomie unserer Körper zu verteidigen. Wir begleiten sowohl Migrantinnen als auch rassifizierte Frauen hier in Madrid bei Schwangerschaftsabbrüchen.
La soberanía de nuestros cuerpos y realizar acompañamientos a abortos a mujeres tanto migrantes como racializadas.
Die aktive Begleitung von Abtreibungen sehen die AktivistInnen auch als einen politischen Akt. Eine Aktion, die den Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Privaten holt und ihn in einen gemeinschaftlichen, ja alltäglichen Akt holt. Diese Erfahrung, dass Abtreibungen etwas Gemeinschaftliches sind, ist keineswegs neu und wird in Lateinamerika schon seit über 100 Jahren praktiziert. So berichtet uns Lucia weiter.
Yo soy de un pueblo...
Ich komme aus einer sehr armen Stadt in Kolumbien, aber ich bin die meiste Zeit meines Lebens auf dem Land aufgewachsen. Meine Freundin war damals 15 Jahre alt und mit dem wenigen Wissen, das wir von ihrer Großmutter und ihrem familiären Umfeld hatten, gelang es uns, eine sichere Abtreibung durchzuführen. Mit altem Wissen, mit Weinraute, mit Tee oder heißem Oregano. Wir wollen diese Rückbesinnung auf unseren eigenen Körper und auf das Wissen unserer Großmütter fördern und uns etwas von unserem eigenen Wissen zurückholen.
Gerade für MigrantInnen oder Menschen, die sich nicht in ihrem gewohnten Umfeld befinden, ist die Situation doppelt kompliziert. Victoria kommt aus Argentinien. Gerade in Italien angekommen, stellt sie fest, dass sie ungewollt schwanger ist und entscheidet sich gegen eine Schwangerschaft.
El proceso al principio fue duro. Lo que más me asustaba era que
Anfangs war die Situation sehr schwierig. Was mir am meisten Angst machte, war, dass ich hörte, Italien sei beim Thema Abtreibung ein sehr verschlossenes Land. Ich hatte Angst, schlecht behandelt zu werden, weil ich abtreiben wollte. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich fühlte mich von Rosa, Raissa und Luisa sehr gut begleitet. Die drei sind in verschiedenen NGOs tätig. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen. Raissa hat mich in die Klinik gebracht, sie hat mich besucht und bei allem, was ich tun musste, hat sie mich begleitet.
Raissa me llevaba hasta la clínica, me buscaba.
Wie Lucia vom Kollektiv Aborto Antiracista sind auch Rosa, Raissa und Luisa Teil eines feministischen Netzwerkes, das Frauen bei ungewollter Schwangerschaft begleitet. Lucia berichtet.
Ich hatte selber einen Schwangerschaftsabbruch und wurde Opfer mehrerer Anfeindungen. Und so begannen wir unsere Erfahrungen auszutauschen, weil wir erkannten, dass es dringend notwendig war, nicht nur Frauen ohne Papiere zu begleiten, was unsere Hauptaufgabe ist, sondern auch rassifizierte Frauen, Migrantinnen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben und auch die in ihrem Prozess zu begleiten.
Y que pudieran por lo menos estar acompañadas en este proceso.
Die körperliche Selbstbestimmung ist für Frauen weltweit keine Selbstverständlichkeit. Sowohl in Deutschland, wo Paragraph 218 seit 150 Jahren Abtreibung grundsätzlich unter Strafe stellt, als auch in anderen Ländern weltweit wird körperliche Selbstbestimmung rechtlich eingeschränkt. Wieso muss dieses Menschenrecht immer noch erkämpft werden? Christina aus Slowenien betont immer wieder, wie sehr sich eine gute Begleitung und der Zugang zur freien Entscheidung auf die Lebensqualität auswirkt. Und zwar auf die der gesamten Gesellschaft.
So we had this experience of how well it is.
Wir haben die Erfahrung gemacht, wie gut die Situation in Slowenien ist und wie sehr dies unser Leben positiv beeinflusst. Wir sehen aber, dass es viele Probleme für Frauen anderswo in Europa gibt, denen wir machtlos gegenüberstanden. Wir suchten nach einem Instrument, nach einem Mechanismus, um in Ländern, in denen Abtreibung noch immer nicht möglich ist, etwas zu ändern. Die Menschen verstehen langsam, dass es auch um die Solidarität zwischen den Ländern und den Menschen in Europa geht. Die slowenischen Bürger zeigen also Solidarität, wenn sie für Frauen aus Polen, Kroatien, Italien, Malta, Spanien oder anderen Ländern eintreten und Petitionen unterschreiben, in denen Abtreibung nicht möglich ist.
Mehr Informationen zu der Petition, das Recht auf Abtreibung in der EU zu verankern, gibt es auf der Website von My Voice, My Choice.
Querfunk Info.
Das war Querfunk Info Mittwoch, den 16. Oktober. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Die nächste Ausgabe hört ihr morgen am Donnerstag, den 17. Oktober. Das Ganze natürlich hier auf der 104,8 MHz hier bei Querfunk Karlsruhe. Gleich von 17 bis 22 Uhr hört ihr das Querfunkprogramm nur online unter querfunk.de und zusätzlich auch auf der 104,8 MHz hört ihr es erst wieder ab 22 Uhr heute. Dann geht's weiter mit einer neuen Ausgabe von Live Sounds and Dreams, eine Sendung rund um die wunderbare Welt der Goa-Musik. Ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Macht's gut und tschüss.
Mein Deutschrap, Schnapsidee, aber ich mach das anyway. Könntest du sehen, was ich seh, aus dem Fenster im ICE, ICE, ICE. Ice, 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 ice. Smalltalk in verspäteten Zügen. Entschuldigung, kann kaum Deutsch, muss noch üben.
Was machst du beruflich?
Ich bin Musik, ich bin Kunst, ich bin künstlich, ich bin Punk, ich bin pünktlich, Servus, Mahlzeit, grüß dich, bin wie Brahms, ein klarer Schumann, Groupie, schnelle Nummer, Schumi, besessen wie Fitzcarraldo, Wolfgang Amadeus Falco.
Hallo!
Was steckt unter dem
Dinselkleid, Einigkeit, Disziplin und Fleiß und billig Fleisch. Klimastreik bei der Metzgerei, festgeklebt im Vierten Reich. Haiti Deich kennt mein dichter Kreis, Chili eiskalt, Antarktika, meine Kunst ist entartete. Ich bin Kasper David Friedrich in den Gebirgen. Übermensch Friedrich Nietzsche ist mein Lieblingscomedian. Kabelsalat mit Kummerspeck. Was? Deutsches Essen wird unterschätzt. Meine Witze sind schlecht übersetzt. Get reich or stirb trying. 50 Cent. Mein Deutschrap, Schnapsidee. Aber ich mach das anyway. Könntest du sehen, was ich seh? Aus dem Fenster im ICE. 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 The first in meinem Fädel, Judenrapper, MC Bagel, aus dem Kiffennebel, Struwelpeter, mit langen Fingernägeln, sehr. Bin der Bösewicht ohne Umhang, Klavierklang wie Sturm und Drang, Haters haben Hunger auf mein Untergang. Sie trinken Kamillentee, ich esse Camel Toe, Gonzo, Porno, Drehbuch von Adorno. Fame Tongue geht mich nur peripher. Ich go everywhere mit einem Joint in meinem Necessaire. Trainingsanzug, aber schickimicki. Ich bin reich wie Renitzki. Kopfkino immer kinky. Ich bin christlich wie Klaus Kinski. Mein Deutschrap, Schnapsidee. Aber ich mach das anyway. Könntest du sehen, was ich seh? Aus dem Fenster im ICE. 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 Ice, ice. Ice, ice. Das Vaterland ist kein trister Ort. Quadratisch, praktisch, gut. Rittersport. Ich lebte früher wie Gott in Frankreich. Aber süßer ist es hier, marzipanweich. Ich liebe dich, aber ich bin kritisch. Dieses Lied ist mein Liebesbrief an die Bundesrepublik. Hier bin ich nie allein, im ICE vom Bergheim bis nach Hildesheim.
Über die Berge und bis ans Meer. Ich war noch nie so weit weg von mir. Kein Gedanke mehr an gestern, der Wind bleicht meine Haare. Kein Gedanke mehr an gestern, der Wind bleicht meine Haare aus. Der Wind bleicht meine Haare aus. Ich schrei lauter als die Wellen. Hier. Ich schreie lauter.